Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir sind bei Folge 325 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 263. Diese Folge wird etwas länger werden. Lassen Sie sich überraschen. Autor ist diesmal Elmar Dott. Er ist mit im Studio und den haben wir schon ein paar Mal gehört in Folge 172, 173 zum Thema Nietzsche, die Folge 209, 210 zum Thema Seefahrt und zu Karl Kraus 232 und noch eine Doppelfolge 257, 258 zum aufgeklärten Nihilismus. Und dann war noch Folge 251 zu Kants Geburtstag, auch sehr hörenswert. Unser heutiges Thema ist der Verleger als literarische Figur, Folge 1 von 2. Ja, Elmar, was könnte uns an diesem Thema eigentlich interessieren? Wie sehen Verleger den Literaturbetrieb, der oft nur aus Sicht der Autoren dargestellt wird? Das ist ja ein Genre, was wir da haben. Und da hast du dich jetzt etwas vorbereitet und ich lausche und freue mich sehr auf deine Ausführungen.
Ja, Ralf, vielen Dank für die Einladung. Gute Literatur zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie sich selbst durchleuchtet, auf sich selbst reflektiert. Wer sich für Literatur interessiert, ist also auch am Literaturbetrieb interessiert. Und wie stellt die Literatur selbst ihren eigenen Betrieb, dem sie angehört, dar? Das ist sicherlich eine interessante Frage, wobei man nicht nur die Akteure, nämlich die Autoren, sich vornehmen sollte, sondern auch mal fragen sollte, die Verleger, die ja Bücher machen, auf den Markt bringen, wie werden die eigentlich gesehen in diesem Betrieb von den Autoren selbst? Die italienische Autorin Alessandra Gojo hat hierzu ein Buch geschrieben und spricht hier vom Genre der Literatur, Betriebsliteratur. Also dieses lange Wort meint, dass der Literaturbetrieb selbst in literarischen Werken sich reflektiert. Ich habe dieses Buch immer wieder mal herangezogen, weiche auch teilweise von den Thesen der Autorin ab, werde mich aber im Folgenden immer wieder mal auf dieses Buch beziehen. Zwei Titel haben ich ausgewählt und in diesem ersten Podcast will ich untersuchen den Roman von Hans-Josef Urteil mit dem Titel »Die geheimen Stunden der Nacht«. Und dieser Roman von Hans-Josef Urteil wurde von der Literaturkritik gelobt als Gesamtroman einer Branche, nämlich des Verlagswesens. Also, dieser Roman könnte interessant sein für unser Thema und er ist 2005 erschienen im Luchterhand Verlag und er soll in diesem ersten Podcast jetzt mal besprochen werden.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Du hast das toll vorbereitet. Und jetzt meine erste Frage, welche Rolle spielt der Verleger in diesem Buch und in diesem Plot eigentlich?
Ja, zunächst einmal zwei Aspekte zur Biografie von Hans-Josef Urteil. Die Biografie will ich dann natürlich nicht komplett darstellen, sondern nur diese zwei Aspekte mal herausgreifen. Ich fand es sehr berührend zu lesen, dass seine Eltern 5 Söhne hatten. Er war der 5. und einzige Überlebende dieser 5 Söhne. 2 sind im Krieg umgekommen, 2 in der Nachkriegszeit gestorben. Und die Mutter reagierte daraufhin mit Sprachlosigkeit. Ihr verschlug es wortwörtlich die Sprache. Hans-Josef Urteil wuchs also mit einer sprachlosen Mutter auf und hörte selbst im Alter von etwa 3 Jahren für einige Zeit zu sprechen auf. Er lernte dann, wie wir wissen, sehr gut wieder die Sprache zu gebrauchen. Und er wurde ja dann schließlich Schriftsteller, Drehbuchautor, Germanist und Hochschullehrer. Ein anderer Aspekt hat mich auch interessiert, natürlich auch in Hinblick auf das Thema. Urteil war mit Imma Klemm verheiratet, der Leiterin des seit Generationen familiengeführten Kröner Verlages. Und daher war Hans-Josef Urteil mit der Welt der Verlage und Verleger bestens vertraut. Sein Roman, den ich besprechen werde, ist also auch eine Hommage an seine Frau und ihre Familie. Und dies wird auch im Motto zu dem Roman ausgedrückt. Ich zitiere das Motto. Dieser Roman ist der Verlegerin Imma Klemm, der Enkelin des Verlegers und Lyrikers Wilhelm Klemm, der Urenkelin des Verlegers Alfred Kröner, Der Ururenkelin des Verlegers Adolf von Kröner, der als Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels in Deutschland die Preisbindung von Büchern durchsetzte, gewidmet. Hans-Josef Orteil ist also bestens dazu geeignet, jetzt in einem Roman, den wir besprechen werden, die Verlagsbranche seinerzeit natürlich um 2005 in Deutschland darzustellen.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich habe einige Bücher aus dem Kröner Verlag, das ist schon was ganz Tolles. Welche Rolle spielt der Verleger eigentlich in diesem Buch und in dessen Plot?
Ja, in diesem Roman kommt die Figur des Verlegers nicht als blasse Nebenfigur oder als Pendant zur Hauptfigur des Schriftstellers vor, sondern als agierender Protagonist der Handlung. Der Roman beginnt damit, dass Reinhard von Heuken, der Leiter eines großen Verlagskonzerns, mit einem zweiten Herzinfarkt ins Krankenhaus geliefert wird. Und jetzt muss er seinen drei Kindern diesen Verlagskonzern ja übergeben. Er ist zunächst einmal unwillig, überhaupt an eine Führungsübergabe an seine Nachfolger zu denken, aber jetzt wird er gesundheitlich dazu geradezu gezwungen. Georg von Heuken sieht jetzt auch die Chance, sich innerhalb des Verlages zu entwickeln. Zunächst einmal ist er sehr unwillig, überhaupt diese Konzernleitung als eine Möglichkeit zu sehen, aber er will jetzt diese Verlagsleitung übernehmen. Sein Bruder Christoph ebenso. Dann gibt es noch Ursula, die aber gleich sagt, dass sei nichts für sie, sie ist an geschäftlichen Dingen nicht interessiert und so scheidet sie also aus. Der Kampf beginnt jetzt zwischen den beiden Brüdern, Georg und Christoph. Aus Georgs Sicht wird der Roman erzählt, er ist Protagonist des Romans und er ist auch der, dessen Perspektive gewählt wird. Der Vater, Reinhard von Heuken, ist 80 Jahre alt und er sucht sich jetzt für die Verlagsnachfolge ein ganz besonderes Auswahlverfahren aus. Die Kinder, also vor allem Christoph und Georg, sollen jetzt ein Europaprojekt gestalten. Dieses Europaprojekt wird betitelt die Bibliothek des 21. Jahrhunderts. Der Clou besteht darin, dass alle Autoren unter 60 Jahre sein sollen. Jeden Monat sollen 2 Bände erscheinen, also 24 Brände pro Jahr. Jeweils ein deutscher und ausländischer Autor soll dabei zum Zuge kommen. So möchte Reinhard von Heuken, der Traditionsverleger ist, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg im Wirtschaftswunder sein Verlagskonzert zu großem Ansehen gebracht hat, so will er den Anschluss an die Zukunft herstellen mit diesem Europaprojekt und gleichzeitig die Tradition guter Bücher der Vergangenheit fortsetzen. Es entsteht also nun ein Kampf zwischen diesen dreien und Georg schreibt zu diesem Kampf zwischen den Geschwistern, ich will gerade diese Stelle mal zitieren, ein Kampf unter dreien ist so ziemlich die schwierigste Aufgabe, die ihnen gestellt werden konnte. Laufend können die Fronten wechseln und jeweils zwei sich heimlich gegen den dritten zusammentun. In solchen Fällen muss man die unverfrorensten und perfidesten Taktiken beherrschen. Von einigen besonders weitgehenden hat er während seiner USA-Zeit in Managerkursen erfahren, in denen man von Verhaltensstrategien redete, als handelte es sich dabei um raffinierte Kriegstaktiken. So wird also die Verlegerfigur zum Motor der Handlung. Und die Handlung des Romans besteht nun darin, die Verlagsnachfolge zu klären. Gleichzeitig macht Hans-Josef Orteil Anspielungen auf die reale Verlagslandschaft seiner Zeit. Es entsteht, wie Alessandra Gojo in ihrem Buch erklärt, ein heterotopischer Raum im Sinne Foucaults, des französischen Philosophen. Das heißt, viele reale Räume werden auf einer fiktionalen Ebene in einen Raum zusammengebracht, durch die Einbildungskraft in eins gebildet. So entstehen viele Anspielungen, die man nicht unbedingt alle erkennen muss, um den Roman gut zu verstehen. Ich will nur ein Beispiel nennen. Reinhard von Heuken, also der Konzernchef, spielt an auf Siegfried Unseld, Ernst Rowohlt, dessen Sohn Heinrich Maria Rowohlt, Reinhard Pieper, die Vornamen sind ja gleich, Reinhard von Heuken, Reinhard Pieper mit seinem Verlag in Köln. Von Holzbrink ist auch eine Anspielung, also der Verlagskonzern von Heuken spielt an auf die Verlegerfamilie von Holzbrink. Auch die Dumont Mediengruppe ist gemeint, die auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Köln gegründet wurde. Wie der Verlagskonzern von Reinhard von Heuken. Sein Sohn Georg hat den Verlag Kaspar und Kuipers übernommen, von seinem Vater bekommen. Eine Anspielung auf den Verlag Kiepenheuer und Witsch, ebenfalls in Köln. Christoph hat den Phoebus Verlag erhalten, eine Anspielung auf den Kröner Verlag in Manchem nur, der ebenfalls in Stuttgart ansässig ist, wie Christoph auch. Ursula von Heuken hat einen Verlag mit dem Namen F. Schimmer Verlag, eine Anspielung auf Monika Schöller und die Leiterin des S. Fischer Verlags in Frankfurt. Diese Anspielungen fügt also Orthal in seinen Roman hinein und es ist ein mehrdimensionales Schlüsselverfahren, also kein einfaches Gleichheitszeichen, sondern die Verweise gehen in verschiedene Richtungen und sind nicht eindimensional, sondern mehrgliedrig.
Ja, du hast 4 verschiedene Verlegertypen erwähnt. Wie geht das jetzt weiter?
Ja, wir haben also eine Verlegerfamilie und 4 Verlegertypen. Das ist einmal der Familienpatriarch und Leiter des Konzerns Reinhard von Heuken, eine Inkarnation des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg, den er mitgemacht hat. Und er hat eine besondere Art, über den Verlag und das Verlagswesen nachzudenken. Alessandra Gonciu verwendet hier den Begriff des Habitus, der vom französischen Sozialphilosophen Pierre Bourdieu stammt. Ich zitiere mal eben die Definition. Habitus ist ein System verinnerlichter Strukturen, Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata, die ein Individuum durch seine soziale Herkunft und seine Umwelt und seinen Beruf prägen. Also es ist eine Art kulturelles Kapital, das wir nach Bourdieu mit uns herumtragen. Und das kulturelle Kapital dieses Reinhard von Heuken ist eben seine große Liebe auch zur Tradition, gleichzeitig sein Geschäftssinn, mit dem er nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel Erfolg hat und diesen riesigen Verlag aufbaut. Zu seinem verlegerischen Habitus gehört auch, dass er sehr viel Autorenpflege betreibt. Trinkfestigkeit nennt er als Qualifikation auch für den Verleger. Er geht mit seinen Autoren essen, trinken und er ist auch unfähig und unwillig, sein Privatleben von seinem beruflichen Tun zu trennen. Er ist Kulturverleger, so versteht er sich, als jemand, der die Tradition fortsetzt. Er ist aber auch gewiefter Geschäftsmann, sonst wäre er ja nicht so voll erfolgreich gewesen. Er steht in Widerspruch oder in einem Spannungsverhältnis zu seinen 3 Kindern. Und da tut sich ein Generationenkonflikt auf, der natürlich nicht nur das Verlagswesen betrifft, sondern überhaupt den Unterschied zwischen der Kriegs- und der Nachkriegsgeneration. Das ist ein interessanter Aspekt des Romans. Und aus Sicht Georgs wird dieser Unterschied so dargestellt. Ich zitiere: Georg sagt oder denkt hier, ein zentraler Unterschied zwischen den Alten und uns, denkt Georg, besteht darin, dass die Alten so ein Empfinden nie haben, nämlich überflüssig zu sein. Sie sehen sich niemals als überflüssig an. Sie sind fest und absolut davon überzeugt, dass es auf sie und niemand anderen ankommt. Dieses Empfinden von Wichtigkeit haben sie, weil sie den Krieg überlebt haben. Bis heute zehren sie von diesem stummen, starken Triumph. Ja, die Kriegsgeneration hat überlebt und hat damit ihre Daseinsberechtigung erkämpft. Die Jungen, die Nachkriegsgeneration, die müssen ihren Weg erst finden. Sie sind zunächst mal überflüssig, aber müssen sich einbringen. Das ist eine interessante Deutung des Generationenkonflikts in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, der, wie gesagt, nicht nur die Verlagsbranche meiner Ansicht nach betrifft. Georg, der nun der Protagonist des Romans ist, ist ein Verleger, der zunächst mal das Geschäftliche beherrscht. Er ist ein Finanzstratege, guter Geschäftsmann. Er muss sich eigentlich erst einmal in die Arbeit mit Autoren, in die Arbeit mit Literatur hineinfinden. Er hat zunächst einmal nicht die Entschlossenheit, autonome Entscheidungen zu treffen. Er sucht eben seinen Weg. Er spielt zunächst einmal den beflissenen Sohn, muss sich aber dann nach der Krankheit seines Vaters auch mit verlegerischen Arbeiten beschäftigen, die eben Autorenbetreuung einschließen. So muss er den langjährigen Freund seines Vaters und Spitzenautor des Verlags Wilhelm Hangarten betreuen, der nun ein neues Werk veröffentlichen will. Wilhelm Hangarten, eine gewisse Anspielung auf Martin Walser. Er muss auch die Arbeit an dem Europaprojekt vorantreiben, das ja dann auch die Entscheidung bringen soll, ob er überhaupt den Verlagskonzern übernehmen kann. Ich zitiere eine Stelle, die auch Georgs Habitus betrifft. Im Konzern ist er, Georg, der Mann für die Finanz- und Marktstrategien. Schon in der Kindheit hatte er eine Freude an Zahlen. Manchmal hat er sogar den üblen Verdacht, dass andere Autoren ihm fremd sind. Er hält sie für eine skurrile, sonderbare und wenig zuverlässige Spezies. Viele sind von grenzenloser Naivität und überschätzen ihre Bedeutung maßlos. Er wird nie begreifen, warum einer in seiner Arbeit so viel Kraft und Zeit investiert, ohne erwarten zu können, dafür jemals angemessen entlohnt zu werden. Weltfremdheit in Finanzdingen ist ihm zuwider. Von seinen Autoren verlangt er, dass sie genau wissen, welchen ökonomischen Wert sie für einen Verlag haben. Auch unverkäufliche Meisterwerke sind ihm ein Graus. Am liebsten hat er Autoren mit einer vernünftigen Selbsteinschätzung, die aber sind rar und werden wegen ihrer kühlen Vernunft beinahe verachtet. Zitat Ende. Ja, er muss seinen Weg also erst finden in diesen Bereich Umgang mit Autoren, Verlagsbetreuung, Umgang auch mit Büchern. Christoph, sein Bruder, der als erster einen eigenen Verlag vom Vater bekam, stellt den Typus des ambitiösen und übermütigen Verlegers dar. Für ihn ist sein Verlag, der Phoebus Verlag, einfach eine Erweiterung seiner narzisstischen Persönlichkeit. Ihm geht es darum, sich nach außen zu präsentieren, und er ist an geschäftlichen Aspekten wenig interessiert. Er ist auch der Einzige, der im Kampf um die Macht gar keine Rücksicht auf seine eigene Familie nimmt. Nicht nur scheint er der Einzige zu sein, der seinem Vater keine schnelle Genesung wünscht, sondern er versucht auch, seinen direkten Konkurrenten und Bruder einzuschüchtern. Ursula wiederum ist der Prototyp des Kulturverlegers, der ganz an der Welt von gestern verhaftet ist. Rilke ist ihr Hausgott. Sie verlegt Lyrik in ihrem Verlag, dem F. Schimmer Verlag. Lyrik, die sich an ein Nischenpublikum richtet. Dann lässt sie die Lyrik auch noch vertonen, veröffentlicht auch diese Vertonungen. Literatur hat für sie nur Wert, wenn ein Klassiker-Nimbus damit verbunden ist. Und sie ist eigentlich nicht fähig, in diesem von Marktgesetzen beherrschten Literaturbetrieb ihren Weg zu finden. Nicht umsonst hat sie auch gar nicht Interesse an der Verlagsübernahme. Sie ist aber diejenige, die nach dem Willen des Vaters, Reinhard von Heucken, dann entscheiden soll über den Erfolg dieses Europaprojekts. Und einer ihrer beiden Brüder soll dann die Verlagsdynastie übernehmen. Alles deutet also auf Georg als den Nachfolger in der von Heucken-Dynastie hin. Freilich hat der Roman einen offenen Schluss, denn die endgültige Verkündung der Verlagsnachfolge auf der Frankfurter Buchmesse wird nicht geschildert. Es bleibt also offen, ob Georg tatsächlich die Nachfolge seines Vaters antreten wird, obwohl alles darauf hindeutet, und ob er so erfolgreich für seinen Vater sein wird.
Kommen wir nochmal kurz auf den Buchtitel zurück, Die geheimen Stunden der Nacht. Elmar, was hat es eigentlich mit diesem geheimnisvollen Titel auf sich?
Ja, Ralf, da haben sicherlich Verlag und Autor einen zu kräftigen Titel gewählt, der ja auch recht geheimnisvoll klingt, Die geheimen Stunden der Nacht. Es ist eine Anspielung auf Reinhard von Heucken, von dem ich schon sagte, dass es zu seinem verlegerischen Habitus gehört, dass er Privatleben und Berufstätigkeit als Verleger nicht trennen kann. Er hat, reich wie er ist, in einem luxuriösen Domhotel in Köln eine Suite angemietet, wo er ein Parallelleben neben Familie und Verlag führt, eine Art Nachtleben. Und dort trifft er dann Autoren, geht mit ihnen essen und trinken. Dort hat er auch seine Frauengeschichten und dort empfängt er auch Leute, die im Literaturbetrieb wichtig sind, wie Kritiker und andere. Als nun der Vater in der Klinik liegt, spürt der Sohn Georg diesem Doppelleben seines Vaters in der Hotelsuite nach. Zeitweilig lebt er selbst in ihr. Er ist dort nachts oft auch und lernt nun auch die verborgenen Seiten seines Vaters kennen, entwickelt immer mehr Empathie für ihn. Er nähert sich auch der Persönlichkeit seines Vaters an, ohne ihn zu kopieren, denn er will, wie er selbst sagt, kein Patriarchenableger sein. Er fängt sogar ein Verhältnis mit Jana, der Chefsekretärin seines Vaters, an, der gerade mit ihr eine Beziehung begonnen hatte. Das mag ein etwas kolportagehaftes Element im Roman sein. Jedenfalls zeigt es, wie sich die beiden annähern. Und Georg ist nun schließlich die Synthese aus dem Habitus seines Vaters und einem Verleger, der eher in die Nachkriegssituation passt und das Geschäftliche noch stärker betont und sich noch eher von der Tradition auch lösen kann als sein Vater.
Ja, wir müssen ja auch bald zum Ende kommen. Der Podcast ist länger, das hatten wir ja schon vermutet. Der vorletzte Themenbereich, die völlige Kommerzialisierung unseres Buchmarktes. Bezieht eigentlich der Roman hierzu in irgendeiner Art und Weise Stellung?
Ja, der Roman von Hans-Josef Urteil hat in seiner Gesamttendenz eine konservative Richtung. Es geht ihm, entsprechend dem Motto, das ich ja schon zitiert habe, darum, die alte Verlegertradition zu würdigen und fortzusetzen. Da ist sogar eine Utopie in dem Roman latent enthalten, dass es so weitergehen könnte mit dem Verleger als Kulturverleger, wobei das Buch einen kulturellen Bildungswert hat und nicht primär Ware ist. Nur am Rande taucht im Roman Lina Eckel auf, eine attraktive Literaturagentin, die aber ganz Geschäftsfrau ist. Ich will gerade hierzu eine Stelle aus dem Roman lesen. Wie läuft denn das Geschäft, so fragt Georg von Heucken, als sie die Buchlisten durchgearbeitet haben. Es geht, antwortet Lina. Das meiste Geld mache ich im Augenblick mit Biografien, historischen Schinken und Sachbüchern, die gut recherchiert sind. Früher hat kein Mensch sich für so ein Zeug interessiert, jetzt aber ist anscheinend jeder Dritte, der ein Buch halten kann, scharf darauf, etwas über die Vandalen oder die geheimnisvollen Paarungsrituale der Neandertaler zu erfahren. Ich finde das infantil, aber solange ich Geld damit verdiene, soll es mir recht sein. Er würde gern mal sehen, wie sie ihre Reserve aufgibt und von etwas anderem spricht als von ihren Geschäften. Sie verlangsamt ihre Bewegungen, er sieht, wie die Gesamtsumme der Vorschüsse, die sie ihm abgeluchst hat, kurz in ihrem Kopf aufblinkt, wie die Leuchtziffern eines Gewinnspiels bei den Geldautomaten von früher. Also der Habitus von Lina Eckel ist der eines Geldautomaten. Die Ökonomisierung des Verlagswesens ist mit ihr angedeutet, aber doch am Rande nur zu sehen. Und der Roman, das ist vielleicht die Wunschfantasie des Autors, geht dann doch davon aus, dass der Kulturbetrieb, der kulturelle Bildungswert des Verlegers aufrechterhalten werden kann.
Ja, immer zum Thema Verlag und die verschiedenen Persönlichkeiten. Meine letzte Frage, können eigentlich auch Leser, die nicht so sehr am Verlagswesen interessiert sind, Ortheis Roman eigentlich mit Gewinn lesen?
Ich hatte es schon angedeutet, dass der Roman diese Anspielung, die Hans-Uwe Ortheil macht, nur am Rande verwendet. Es ist ja insgesamt auch ein Genremuster des publikumswirksamen Familienromans, der Familiensaga. Es geht auch um den Konflikt der Generationen im Nachkriegsdeutschland und es geht um allgemeine Lebensfragen, die dadurch entstehen, dass Georg ja seinen Weg finden muss. Es ist ein Entwicklungsroman. Also wir haben hier einen durchaus lesenswerten, meine ich, Roman, der die Verlagslandschaft darstellt, aber im Genremuster des Familienromans und des Entwicklungsromans auch allgemein interessierende Themen anspricht. Der Roman entwickelt eine gewisse Sogwirkung, so habe ich es erlebt, und man liest ihn gerne bis zum Ende weiter, um Georgs Entwicklung vor allem zu verfolgen, der ja dann als potenzieller Nachfolger Reinhards von Heukens den Verlagskonzert übernehmen wird.
Vielen Dank, lieber Elmar. Wir haben gesagt, es werden 2 Folgen des Podcasts. Die heutige war sehr lang, aber der Roman natürlich auch sehr spannend und bietet tiefe Einblicke in das Verlagswesen und in die Menschen. Nächste Woche die Folge 326, wie Verlage Bücher machen, Teil 264, also die Folge 2 von 2, der Verleger als literarische Persönlichkeit. Es grüßt Sie aus Hamburg ganz herzlich, Elmar Dott und Ralf Plenz. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Auf Wiederhören.